Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. mit einem Kommentar zur Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. Und es geht um Sascha Stanisic. Er wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet gestern Abend am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, die in einer Stunde feierlich eröffnet wird. Zunächst jedoch ein Blick nach Großbritannien, denn ebenfalls am gestrigen Abend wurde dort der Booker Prize vergeben. Eine der Gewinnerinnen ist die britisch-nigerianische Autorin Bernardine Evaristo.
Ich bin die erste schwarze Frau, die diesen Preis gewinnt. Und ich hoffe, diese Ehre hält nicht zu lange an und auch andere kommen nach vorne.
Allerdings bekam Bernardine Evaristo den Preis nicht allein. Margaret Atwood wurde mit ihr ausgezeichnet. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin, der Literaturkritikerin Tanja Lieske, verbunden. Frau Lieske, ein geteilter Booker-Preis. Gab es das schon einmal?
Das gab es in der Tat schon mal, sogar schon zweimal, Frau C., nämlich 1974, da teilten sich Nadine Gordimer und Stanley Middleton diesen Preis und 1992 Michael Ondaatje und Barry Unsworth. Aber die Statuten, die das zuließen, wurden 1993 geändert. Seither ist es eigentlich so, dass der Preis tatsächlich nur an eine Autorin, an einen Autor verliehen werden soll.
Lässt denn dieser geteilte Preis damit auf eine zerstrittene Jury schließen?
Normalerweise sollte man das meinen, dass die Jury einfach nicht zu Potte kam und sich heillos zerstritten hat. Ich glaube aber, hier war tatsächlich was anderes. Hier waren wirklich Enthusiasten, Literaturliebhaber am Werk, die ganz, ganz lange diskutiert haben und die gemeinsam zu der Meinung kamen, wir können diesen Preis nicht teilen. Es waren ja auch 5 Jurorinnen, 5 Juroren am Werk. Also rein numerisch hätte man auch eine Mehrheitsentscheidung treffen können. Das haben sie aber nicht geschafft. Und Peter Florence, der Juryvorsitzende, gab auch eine Begründung. Er hat gesagt, ich zitiere, das sind 2 Bücher, die keine weiteren Kompromisse zulassen. Es sind 2 phänomenale Bücher, die ihre Leser erfreuen werden und noch viele Jahre lang Bestand haben werden. Also das ist schon auch, ja, ein Wink in Richtung Ewigkeit.
Ausgezeichnet wurden ja Margaret Atwoods Testaments und Bernardine Evaristos Girl, Woman, Other. Worum geht es denn in diesen Büchern?
Ja, Margaret Atwood hat den Fortsetzungsroman zu ihrem Weltbestseller Handmaid's Tale geschrieben. Sie ist in das Genre eines Thrillers gewechselt und zeigt uns ja, wie dieser fiktive diktatorische Staat Gilead untergeht. Das ist wirklich ein virtuoses und auch schon reichlich besprochenes Stück Literatur. Bernardine Evaristo hingegen ist noch zu entdecken. Sie ist in Großbritannien gut bekannt, bei uns aber noch nicht, wurde auch noch nicht übersetzt. Sie schreibt in Girl, Woman, Other von dem Leben von mehreren Generationen von Frauen, die ihre Vorfahren, ihre Wurzeln in Afrika haben. Also die Hautfarbe ist schwarz, das ist ihr wichtig. Sie sagt, diese Figuren sind bislang unterrepräsentiert in der Literatur in Großbritannien und denen verleiht sie eine Stimme, ein Gesicht und ein Leben.
Das klingt jetzt nach 2 Autorinnen, die ausgezeichnet wurden, die auch über Frauen schreiben. Ist denn der Booker Prize insgesamt weiblicher geworden?
Rein numerisch würde ich sagen nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der wurde ja zum ersten Mal 1969 verliehen und seither wurden 18 Frauen ausgezeichnet. Also ich glaube, die Jury hatte immer schon das Schreiben, das Werk von Frauen im Blick. Was aber sicher neu ist, ist, dass auch Stoffe, also Lebenswirklichkeiten von Frauen stärker berücksichtigt werden. Das ist ja auch in den beiden Romanen der Fall, die hier ausgezeichnet wurden.
Das sagt Tanja Lieske über den britischen Booker Prize. Er wurde gestern an Bernardine Evaristo und an Margaret Atwood verliehen. Ein anderes Land mit einer ganzen Reihe bemerkenswerter Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bei denen es sicherlich auch schwierig werden könnte, sich auf einen oder eine festzulegen, ist Norwegen. In diesem Jahr ist Norwegen Gastland der Frankfurter Buchmesse. Deshalb wurden in den letzten Jahren rund 250 norwegische Bücher ins Deutsche übersetzt. Eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass in diesem Land nur knapp über 5 Millionen Menschen wohnen. Warum der norwegische Buchmarkt derart floriert, weiß Holger Heimann.
Die Literatur hat in Norwegen traditionell einen hohen Stellenwert. Sie spielte im Prozess der norwegischen Identitätsbildung im 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Die enorme Wertschätzung für Bücher zeigt sich heute auch in einem einzigartigen Fördersystem, das bereits in den 1960er Jahren etabliert wurde, also noch bevor die Ölförderung vor der Küste das Land zu einem der reichsten der Welt machte. Der Staat kauft seither von etwa 600 ausgewählten Novitäten Jahr für Jahr 555 bis 1500 Exemplare und verteilt sie an die öffentlichen Bibliotheken im Land. Die wohl einmalige Bestimmung wurde zum vermutlich wichtigsten Baustein für ein prosperierendes Literatursystem und einen florierenden Buchmarkt. Der Chef des norwegischen Verlegerverbandes, Kristen Einarsson, fasst die segensreichen Auswirkungen so zusammen.
But if you as a publisher is publishing quality books,
ein Verleger, der gehaltvolle Titel produziert, weiß, dass er von diesen Büchern mindestens 700 Exemplare verkauft. So wird natürlich das Risiko minimiert. Das hat der Entwicklung der norwegischen Literatur enorm geholfen. Verlage werden so ermutigt, neue Autoren zu veröffentlichen. Zugleich wird es ihnen leichter gemacht, Schriftstellerkarrieren über lange Zeiträume zu fördern und an Autoren auch dann festzuhalten, wenn deren erste Bücher nicht rentabel sind.
Getting investment paid for the first three or four, five titles.
In einem Land mit lediglich knapp über 5 Millionen Einwohnern und damit einer potenziell kleinen Leserschaft ist die Regelung für viele Verlage überlebenswichtig und sie hilft Autoren. Großzügige Stipendien sorgen überdies für ein Auskommen, wie es sich Schriftsteller in vielen anderen Ländern nur erträumen können. Einer der glücklichen Norweger ist Simon Stranger. Er hat bereits 14 Bücher geschrieben, die meisten davon für Kinder. Stipendien haben ihm über Jahre hinweg ein stabiles monatliches Einkommen garantiert, das er mit verschiedenen Zusatzjobs aufbessern konnte.
Jeder ernsthafte Schriftsteller kann sich für solch ein Stipendium bewerben. Man darf dann nebenher nur Teilzeit arbeiten, bis zu 50%. Wenn man das miteinander kombiniert, das Stipendium und die kleinen Zusatzeinkünfte durch einen Job, dann hat man ein ganz normales Leben.
Doch mit den Zusatzjobs ist es für Simon Stranger erst einmal vorbei. Er braucht sie nicht mehr. Seit im Vorjahr in Norwegen sein neuer Roman »Vergesst unsere Namen nicht« erschienen ist, konzentriert sich der Autor ganz auf das eigene Schreiben. Stranger erzählt in seinem Roman von einem der bekanntesten norwegischen Kriegsverbrecher. Henry Rinnan gilt vielen Norwegern noch immer als Inbegriff des ruchlosen Kollaborateurs und willfährigen Gestapo-Agenten. Stranger blickt in Folterkeller und auf eine Brutalität, die schwer zu ertragen ist. Ausgedacht hat er sich die Schreckensbilder nicht.
All die Szenen mit Rinnan haben so tatsächlich stattgefunden. Ich habe verschiedene Biografien, Gerichtsdokumente und Interviews mit Überlebenden gelesen. Manches ist zu schrecklich, um es zu erfinden.
Simon Stranger hat sich jedoch nicht auf die literarische Rekonstruktion einer extremen Biografie beschränkt. Er verknüpft vielmehr die Rinnan-Story mit einem Stück jüdischer Familiengeschichte. Den Anlass dazu lieferte ihm eine schockierende Entdeckung. Seine Schwiegermutter, deren Großvater 1942 im Auftrag der Gestapo ermordet wurde, hat nach dem Krieg Teile ihrer Kindheit in genau dem Haus zugebracht, das Rinnan als Hauptquartier diente. Den bekannten, mit vielen Preisen ausgezeichneten Schriftsteller Roy Jacobsen überrascht das Interesse für Strangers Roman nicht. Der 65-jährige sportlich wirkende Mann kommt jugendlich gekleidet mit Sneakers und schwarzem Shirt zum Gespräch. Sich auf Deutsch zu unterhalten bereitet auch ihm keine Mühe. Er habe die Sprache durch die Romane von Günter Grass und seine Schwiegermutter gelernt, erklärt er, bevor er auf den schwierigen Umgang mit der Kriegsvergangenheit zu sprechen kommt.
Eine Okkupation bedeutet auch, dass viele Leute nach der Okkupation nachdenken müssen. Habe ich genug getan? Habe ich Falsches getan? Habe ich mich wie ein Opportunist benommen? Wenn du die Fragen selbst nicht stellst, dann ist jemand anderer tut die Stellen. Und nach einer Okkupation ist man dreckig. Also viele Leute sind dreckig, die auch nicht eigentlich für die Okkupation verantwortlich waren.
Jacobsens Romantrilogie »Die Unsichtbaren«, die jetzt erstmals komplett auf Deutsch erschienen ist, erzählt davon, wie der Krieg das Leben auf einer abgelegenen Insel und im ganzen Land umstülpt und vergiftet. Die Menschen werden herauskatapultiert aus alten Zusammenhängen und Loyalitäten. Doch Jacobsen hat nicht nur einen Kriegsroman geschrieben. Im ersten, titelgebenden Band der Trilogie erzählt er mit großer Ruhe von den Urgewalten der Natur und einer Fischerfamilie, die dem fordernden Alltag mit stoischer Gelassenheit und harter Arbeit begegnet. Jacobsen selbst hat noch in den 1950er Jahren auf einer solchen Insel gelebt, in einem einfachen Haus ohne Elektrizität. Auch andere norwegische Autoren, wie etwa Lars Mötting mit seinem historischen Roman »Die Glocke im See«, markieren den radikalen Wandel des Landes. Sie interessieren sich dafür, was im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und was gewonnen wurde. Jakobsen aber geht es darüber hinaus um tief wurzelnde Kontinuitäten.
Die norwegische Mentalität ist irgendwie behalten, also diese egalitäre. Es ist nicht Idealismus, das ist Pragmatismus. Also man sagt, Eifersucht ist in Norwegen genauso stark wie sexuelle Triebe. So, man passt aufeinander auf, auch in negativen Hinsicht. Man darf nicht so groß sein, aber wenn jemand dabei ist am Sterben, dann kommt alle helfen. Diese Mentalität ist uralt und die haben wir dann in unser sogenanntes sozialdemokratische Paradies mittransportiert, natürlich. Und die ist zu Teil noch immer da.
Der Gleichheitsgedanke, der für die norwegische Gesellschaft von jeher eine wichtige Rolle spielt, prägt auch das Geschäft mit Büchern. Jeder Autor, unabhängig davon, ob er bekannt oder unbekannt ist, unterschreibt zu den gleichen Honorarkonditionen, egal bei welchem Verlag. Der Erfolg dieses Systems lässt sich auch außerhalb des Landes beobachten. Bücher gehören neben Erdöl und Trockenfisch längst zu den begehrtesten norwegischen Exportgütern.
Holger Heimann über den Buchmarkt in Norwegen. Das Land ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Und alle Angaben zu den Romanen aus diesem Beitrag finden Sie auf unserer Homepage. Es geht weiter mit der Frankfurter Buchmesse. Die wird heute am frühen Abend eröffnet. Gestern bereits erhielt der aus Bosnien stammende Autor Sascha Stanisic den Deutschen Buchpreis. Ausgezeichnet wurde sein Roman Herkunft. Ich habe kurz vor der Sendung mit meinem Kollegen, dem Literaturkritiker Christoph Schröder, gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob diese Entscheidung, der Deutsche Buchpreis für Stanisic, eine Überraschung war.
Nein, das war keine Überraschung, aber eine sehr, sehr gute Entscheidung der Jury, wie ich finde, die damit auch so die eine oder andere Friktion aus der Welt geschafft hat, die vorher so aufgetaucht ist. Und jetzt hat sie, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung getroffen.
Was ist das für ein Roman, Herkunft?
Ja, Sata Stanisic wurde 1978 in Visegrad in Bosnien geboren, ist 1992 in den Wirren des Krieges mit seinen Eltern nach Heidelberg geflüchtet. Und Herkunft ist eine Hommage an seine Großmutter einerseits, ein Erinnerungsbuch an seine Kindheit, aber auch eine sehr kluge und nicht schwerblütige Reflexion darauf, ob Nationalität, Zugehörigkeit, Identität nicht vielleicht auch alles auf einem sehr großen Zufall beruhen.
In seiner Dankesrede gestern Abend kritisierte Sasa Stanisic erneut die Literaturnobelpreisvergabe an Peter Handke. In den sozialen Medien hatte sich Stanisic in den letzten Tagen bereits vielfach dazu geäußert. Und gestern Abend sagte der Autor in Frankfurt,
dass man sich die Wirklichkeit, in der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht.
Stanisic wirft Handke wie etliche weitere Kritiker vor, sich während des Bosnienkrieges in den 1990er Jahren einerseits auf die Seite Serbiens gestellt und die Verbrechen der serbischen Seite in Bosnien ignoriert zu haben. Herr Schröder, Sie waren gestern Abend im Frankfurter Römer. Was war Ihr Eindruck von dieser Dankesrede des Deutschen Buchpreisträgers?
Ja, das war schon sehr, sehr eindrücklich. Es wurde sehr still im Römer, im Kaisersaal, als Sascha Stanisic ans Mikrofon trat. Und er war auch gesundheitlich sehr stark angeschlagen. Er hat eine Schilddrüsenentzündung, wie er erzählt hat. Und er hat nicht nur diesen Satz gesagt, er hat auch gesagt, ich stehe heute hier, weil ich das Glück habe, dem entkommen zu sein, wovon Peter Handke nicht berichtet hat und wovon Peter Handke nicht schreibt. Also er ist wirklich hochgradig empört über diese Auszeichnung. Das kann man biografisch auch durchaus nachvollziehen. Es ist natürlich literarisch gesehen ein bisschen ungerecht, weil dadurch das Werk von Peter Handke auf ein sehr schmales Segment reduziert wird. Aber aus der Perspektive des Autors Stanisic, der aus Bosnien fliehen musste, ist das natürlich absolut nachvollziehbar.
Die zweite frisch gekürte Nobelpreisträgerin, die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die sprach heute Mittag als eine Art Überraschungsgast auf der Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse. Und um die gesellschaftliche Rolle des Schriftstellers sollte es da gehen. Was hatte Frau Tokarczuk denn dazu zu sagen?
Naja, zunächst einmal erzählte sie, wie sie von der Nachricht erfahren hat, dass sie den Literaturnobelpreis bekommen wird. Das war ziemlich lustig. Sie befand sich gerade zwischen Berlin und Bielefeld. Sie ist nämlich auf Lesereise mit ihrem neuen Roman, die Jakobsbücher. Und sie sollte in Bielefeld in der Stadtbibliothek lesen, eine Veranstaltung, die eigentlich recht überschaubar geworden wäre. Und dann kam sie in Bielefeld an und wurde dort vom Bürgermeister mit Amtskette und einer offiziellen Delegation empfangen und sie war zunächst einmal fassungslos. Dann hat sie tatsächlich aber auch auf Nachfrage erstaunlicherweise erst einmal gesagt, sie sei eine nur im weitesten Sinne politische Autorin und ein im weitesten Sinne politischer Mensch. Das wundert ein wenig, weil sie zuvor immer wieder mit Attacken und Kritik an der PiS-Partei, die in Polen regiert, hervorgetreten ist. Aber sie hat dann schon gesagt, dass die Versuche der Partei, die ja jetzt am Wochenende erneut die absolute Mehrheit bei den Parlamentswahlen errungen hat, die Versuche, über Theater und Museen Dominanz zu gewinnen, sie schon besorgen. Und dass sie auch besorgt ist, vor allen Dingen über die freiwillige Selbstzensur, wie sie es genannt hat, von Schriftstellerkolleginnen und Kollegen, die aus Angst vor politischen Repressionen und Nachteilen ihre Werke sozusagen im Vorhinein selbst zensieren.
Der zweite Speaker auf dieser Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse war Francis Gurry, der Generaldirektor der World International Property Organization, die sich um Urheberrechte kümmert. Was war der Schwerpunkt seiner Rede?
Ja, dessen Auftritt geriet natürlich aufgrund des Auftritts von Olga Tokarczuk ein wenig ins Hintertreffen. Er hat auch nur eine kurze Rede gehalten, aber die war recht interessant. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass er Fragen aufgeworfen hat wie die, was beispielsweise passiert mit Texten, die von künstlichen Intelligenzen in Zukunft geschrieben werden? Fallen die unter das Urheberrecht, weil sie sich möglicherweise auf Algorithmen stützen, die wiederum von Menschen gespeist sind? Das sind so Fragen, die Gary kurz angerissen hat und die doch durchaus diskutabel sind im Hinblick auf das, was in Zukunft vielleicht mit der Literatur und mit dem Verfassen von Literatur passiert.
Die Frankfurter Buchmesse ist ja immer auch ein Gradmesser für die Stimmung in der Buchbranche. Haben Sie da kurz vor der Eröffnung bereits eine Stimmung erkennen können, Herr Schröder?
Ja, es gab ja diesen großen Schock 2018, als die Studie des Börsenvereins veröffentlicht wurde, nach der die Buchbranche innerhalb von 5 Jahren zwischen 2012 und 2017 6 Millionen Leserinnen und Leser verloren hat. Und Heinrich Riedmüller, der scheidende Vorsteher des Börsenvereins, der sein Amt nach der Messe an die Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs abgibt, hat sich deutlich bemüht, Optimismus zu verbreiten zu seinem Abschied. Er hat gesagt, der Umsatz der Buchbranche ist in diesem Jahr in den ersten 3 Quartalen um 2,5% gestiegen, insbesondere im Sachbuch. Und er hat gesagt, wir haben die Herausforderungen der Digitalisierung erkannt und angenommen. Also Heinrich Riedmüller verbreitet Optimismus.
Das ist ja aber auch für gewöhnlich seine Aufgabe.
In der Tat, ja. Aber es gab auch schon andere Wortmeldungen in den letzten Jahren nach dieser Studie. Insofern hat man schon das Gefühl, dass gerade doch wieder etwas passiert.
Das sagt Christoph Schröder kurz vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. In einer halben Stunde wird die traditionsreiche Branchenschau feierlich eröffnet. Bis Sonntag werden dort rund 7.450 Aussteller aus 140 Ländern erwartet. Und auch wir senden ab morgen live von der Messe, wie gewohnt, um 16.10 Uhr, dann mit meinem Kollegen Hubert Winkels am Mikrofon. Gleich nach den Nachrichten folgen hier im Programm aber erstmal die Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit Algenblüten, die weltweit zunehmen. Stilblüten mögen ebenfalls weltweit zunehmen, aber Stilblüten finden Sie natürlich weiterhin keine im Büchermarkt. Nachhören können Sie die Beiträge dieser Sendung aber wie immer in der DLF Audiothek. Die DLF Audiothek App können Sie kostenlos in allen gängigen App Stores herunterladen. Das war's vom Büchermarkt. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.